rein zahlenmäßig sind ja wir überlegen, die sich benehmen können und die sich auch benehmen wollen. Die anderen sind einfach nur lauter, weil die nicht zurückschrecken vor dieser brutalen Brüllerei.
Ja, und gebrüllt wird viel in den sozialen Medien. Nicole Diekmann hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Wir klären, wie wir MedienmacherInnen und eigentlich wir alle mit Hass im Netz umgehen sollten. Wichtig ist, immer wieder zu betonen,
dass es nichts auf dieser Welt gibt, womit sich Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen rechtfertigen lassen, dass das einfach nicht okay ist.
Nicole Diekmann ist außerdem Hauptstadtkorrespondentin fürs ZDF. Und so kurz vor der Bundestagswahl gucken wir zusammen auf den journalistischen Stressfaktor gerade in Berlin.
Also es ist schon viel zu tun, klar. Aber wir haben den Job ja auch nicht aufgezwungen bekommen. Es stand ja nicht morgens mal jemand vor der Haustür und hat gesagt, wir sind vom ZDF, kommen Sie bitte sofort mit.
Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit einer Frau, die ihr wahrscheinlich schon diverse Male im Fernsehen gesehen habt. Vielleicht habt ihr auch schon von ihr gelesen. Die Shitstorm-Republik heißt ihr Buch. Es geht um Nicole Diekmann. Hallo Nicole.
Hallo, danke für die Einladung.
Und ich habe schon gerade mitbekommen, als wir uns kurz schon ausgetauscht haben, um zu checken, ob die Technik hier funktioniert. Du hast heute auch wieder einen super krassen Busy-Tag, deswegen tausend Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Sag nur mal kurz für die Hörerinnen und Hörer, dass sie einen Eindruck bekommen von deinem Alltag. Was steht noch an heute?
Also ich habe nach unserem Gespräch einen Techniktest für eine Veranstaltung, an der ich nächsten Montag virtuell teilnehme. Ist ja immer noch Corona. Anschließend nehme ich tatsächlich auch virtuell an einer Konferenz teil, in der es um Hassrede im Netz geht. Und danach führe ich ein Vorgespräch, weil ich am Freitag eine Veranstaltung moderiere. Und dann muss ich irgendwann heute Abend noch meine Kolumne schreiben, denn morgen ist Mittwoch und jeden zweiten Mittwoch erscheint bei T-Online meine Kolumne. Und die schreibe ich immer so spät wie möglich, damit die noch so aktuell wie möglich ist.
Nicole, erste Frage vorab. Wie viele Stunden hat dein Tag? Oder wie viele Stunden bräuchte dein Tag?
Nee, man muss das anders formulieren. Nämlich, Nicole, warum bist du denn nicht in der Lage, dich besser zu strukturieren? Warum haust du dir denn 6 Termine auf einen Tag und verteilst das nicht einfach ein bisschen gleichmäßiger auf alle Tage? Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich die meistbeschäftigte Frau der Welt bin. Ich bin nur die zweitmeistbeschäftigte Frau der Welt. Ich bin einfach, ich habe mich einfach tatsächlich ein bisschen überplant und ich habe das wirklich nicht oft und deswegen hasse ich es umso mehr. Ich finde das Gefühl ganz schlimm, nicht genug Zeit zu haben. Das macht mich wirklich total beklommen. Deswegen versuche ich das immer zu vermeiden, aber irgendwie ging es diesmal nicht anders, behaupte ich jetzt einfach mal so.
Und tatsächlich, was wir hier auch schon oft im Podcast festgestellt haben, man hat ja so als Freiberuflerin im weitesten Sinne immer so ein bisschen oder zumindest als jemand, der eben viele Aufträge gerne annimmt, immer das Problem, man kann nicht so gut Nein sagen, sagt dann immer Ja. Und wenn man dann doch mal einen Tag frei hat, fühlt man sich fast schon ein bisschen schuldig und denkt sich, es ist Dienstag und ich habe ja gar nicht so viel zu tun wie alle meine Medienkolleginnen und Kollegen, die bei Instagram gerade schon wieder posten.
Nein, das habe ich nicht. Das hatte ich noch nie. Also ich bin tatsächlich überhaupt keine Kandidatin für einen Burnout, sondern ich bin eher eine Kandidatin für wundgelegene Stellen. Ich kann mich ohne schlechtes Gewissen 5 Tage, ich habe das mal ausprobiert, da hatte ich dann Rücken, dann war auch vorbei. Aber ich kann nach 5 Tagen im Bett liegen, das ist ewig her, ich glaube 20 Jahre, da konnte man das noch machen, als wir auch noch jung waren. Ich kann super faul sein. Ich kann wirklich super, super, super faul sein. Es ist aber so, dass ich ein Buch geschrieben habe, du hast es ja eben schon erwähnt, die Shitstorm-Republik über Hass im Netz. Und leider ist das ein total aktuelles Thema, das fürchte ich auch noch sehr lange aktuell bleiben wird. Und es gibt so viele tolle Veranstaltungen, zu denen ich was beitragen kann.
Lass uns mal tatsächlich am Anfang des Buchs anfangen, damit man ein bisschen auch versteht, warum dieses Thema besonders dir so besonders am Herzen liegt, möchte ich sagen. Du beschreibst ganz am Anfang des Buchs einen riesen Shitstorm, den du erlebt hast, 2019 im Januar, als du was getwittert hast, wo ich jetzt sagen muss, das haben doch schon viele mal getwittert, das ist jetzt nichts Bahnbrechendes gewesen, ne? Also jetzt nichts gegen deine Twitter-Skills. Du hast einfach getwittert, Nazis raus. was ja im Prinzip eine völlig legitime Feststellung ist, wo doch eigentlich alle sagen müssten, ja, stimmt, Nazis raus, die gehören doch nicht zu uns. Und nimm doch gerne mal die Hörerinnen und Hörer mit, was dann passiert ist.
Also ich fasse es mal zusammen. Ich habe getwittert, Nazis raus, soweit so gut. Es war am Neujahrstag 2019 und dann fragte mich jemand, wer oder was ist denn für Sie ein Nazi? Und ich wusste, weil ich den Account dahinter kannte, ich hatte relativ viele Follower damals schon, die Person hinter dem Account ist jemand, die gerne von Lügenpresse schreibt und die während der sogenannten Flüchtlingskrise auch erstmal von der Grundannahme ausging und die auch gerne verbreitete, dass alle Menschen, die fliehen, die um Asyl bitten, Verbrecher sind, dass Musliminnen und Muslime grundsätzlich kriminell sind, also so der Schlagmensch, ja. Es war ein einschlägig vorbekannter, einschlägig bekannter Account. Also wusste ich, die Frau dahinter will nicht von mir wissen, die fragt nicht nach einer Definition, sondern die will mich in so eine Falle locken. Die will mich so oft dann fragen, bis ich irgendwie blöd dastehe oder unfreundlich oder ungeduldig werde. Und weil ich da keinen Bock drauf hatte, habe ich dann geantwortet, ironisch, jeder, der oder die nicht die Grünen wählt. So, in Anlehnung an linksgrün versiffter Sender ZDF, für den ich ja arbeite. Da passierte erstmal gar nichts. In meinem noch etwas müden Neujahrshirn meldete sich 2 Stunden später auch tatsächlich noch kurz so eine kleine leise Sirene, die sagte, du hast keinen Zwinkersmiley dahinter gesetzt. Nicht, dass du jetzt Ärger kriegst auf Twitter, dass die Leute da jetzt durchdrehen. Es war aber ruhig. So dass ich dachte, ach cool, das ist ja irgendwie auch klar, natürlich wissen alle, dass du niemanden, der oder die SPD wählt oder die Linkspartei oder CDU für Nazi hältst, erklärt sich ja von selbst. Ja, und das sollte sich dann als kolossale Fehleinschätzung erweisen, sodass ich würde mal sagen, die darauffolgenden 4 Wochen richtig, richtig Stress hatte. Ein riesen Shitstorm, auch ein riesen Candystorm, also viel Solidarität, aber eben auch unglaublich viel Hass gegen meine Person.
Davon schreibst du, du nennst da auch Zitate. Ich hatte jetzt mir ein bisschen was markiert und hatte überlegt, ob ich da von diesen Shitstorm-Nachrichten irgendeine vorlese, aber ehrlich gesagt will ich dem ja gar keinen Raum hier geben. Also wir sind hier, wenn dann ein Candystorm in diesem Podcast, den Bullshit müssen wir nicht nochmal wiederholen, was du da geschrieben bekommen hast. Zu welchem Zeitpunkt wusstest du, das ist jetzt hier gerade nicht nur was im Internet stattfindet und wenn ich das Handy ausmache, sind meine Gedanken wieder frei, sondern das ist was mich vielleicht auch belastet und mir auch Angst macht, wirklich.
Angst würde ich nicht sagen. Angst hatte ich tatsächlich nie. Ich glaube, weil in meiner Psyche oder in meinem Charakter irgendwo so ein Stoppschild ist, das sagt, du lässt dir von solchen Typen keine Angst machen. Also vielleicht hatte ich Angst und ich habe es mir einfach nicht eingestanden, keine Ahnung. Der Moment, in dem ich gemerkt habe, beziehungsweise es gab mehrere Momente, ich war eine Woche, glaube ich, später war ich einkaufen und da schickte mir eine Freundin eine Nachricht, dass sich der österreichische Vizekanzler jetzt in die Diskussion einschaltet und das gerade auf Facebook streut. Das heißt, da kamen 2 Faktoren zusammen, einmal ein Promi und zweitens eine andere Plattform. Das ist immer schlecht, wenn so ein Shitstorm auch noch rüberschwappt auf die nächste Plattform und vor allem auf Facebook, weil Facebook wirklich, also ich sag mal, wenn Social Media die Gosse ist, dann ist Facebook nochmal die Gosse in der Gosse. Da geht's halt richtig ab. So, und da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt wirklich schlecht, es läuft nicht so richtig gut für dich und es hört eben nicht auf. Ich habe gemerkt in diesen 4 Wochen, dass ich irgendwann auch persönlich in meiner Eitelkeit gekränkt war, weil ich, seitdem ich 20 bin, also damals waren das 21 Jahre knapp, als Nachrichtenjournalistin arbeite und mir bis dahin eigentlich immer zugetraut habe, ein gutes Gespür dafür zu haben, wann ist ein Thema durch? Und ich bin so oft abends nach Hause gegangen aus dem Büro und dachte, so jetzt gerade wieder ruhiger, ab morgen ist wieder normal. Und dann war es überhaupt nicht normal am nächsten Morgen, sondern es ging weiter. Es hat tatsächlich summa summarum 4 Wochen gedauert. Und so ein paar ganz Schlaue kommen heute immer noch, ich würde schätzen, so 3-4 pro Monat um die Ecke und schreiben, Frau Diekmann, ist das wirklich Ihr Ernst, dass alle, die die Grünen nicht wählen, Nazi sind? Und du denkst, jo, late to the party, aber herzlich willkommen.
ein bisschen früher dran bei der Party, aber in dem Fall auch wieder mit Candy Storm, waren ja auch diverse Leute, die dir zur Seite gesprungen sind, nicht nur eben Freundinnen und Familie, sondern selbst Boris Becker hat ja, sich solidarisch erklärt, der BVB zum Beispiel auch. Ja. Heiko Maas, also da sieht man auch, wie viel Solidarität im Netz unterwegs ist. Gleichzeitig die Welle des Hasses ist natürlich wirklich krass. Und ich nehme an, dass das so ein bisschen für dich dann eben auch der Moment war, warum du gesagt hast, okay, ich muss mich mehr mit diesem Thema beschäftigen. Du schreibst auch viel über die unterschiedlichen sozialen Plattformen und was die eben schon machen gegen Hass im Netz oder was dann eben auch nicht. Beispiel zum Beispiel Facebook, wo ganz offensichtlich Fake News und schlimme Nachrichten über die Rohingya verbreitet worden sind, was dann zu Morden geführt hat. Wie schätzt du es denn gerade ein? Wie bewusst sind sich die Plattformen ihrer eigenen Verantwortung, die sie tragen?
Die sind sich dieser Verantwortung sehr bewusst, aber ich würde das mal vergleichen mit einem Gärtner, der einen Baum pflanzt. Und dieser Baum wächst und wächst und wächst. Der Gärtner dreht diesem Baum aber ewig lang den Rücken zu, kümmert sich um die anderen Pflanzen in seinem Garten und beachtet gar nicht, was hinter ihm passiert. Und irgendwann dreht der Gärtner sich um und dieser Baum ist riesig groß, ist völlig außer Kontrolle geraten, was das Wachstum ausgeht. Der Dünger, den der Gärtner auf diesen Baum geworfen hat oder sagen wir mal das, womit der Gärtner den Baum versorgt hat. Davon wusste der Gärtner die ganze Zeit, das ist nicht so richtig sauber, das Zeug zu nehmen. Es hilft aber. Hat aber völlig unterschätzt, ja, wie krass dieser Baum in der Zwischenzeit wächst. So, und nun ist dieser Baum so riesengroß, dass dieser Gärtner alleine dessen überhaupt nicht mehr Herr wird. Und er freut sich natürlich auch über seinen riesigen Baum.
Aber was machen wir jetzt mit diesem riesigen Baum? Beziehungsweise was versuchen die Plattformen zu machen? Auswüchse einfach so akzeptieren?
Ich glaube schon, dass sie mittlerweile verstanden haben, dass man was dagegen tun muss. Facebook zum Beispiel, höre ich jetzt, wird besser. Die sind mittlerweile kooperativer in der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden. Aber tja, die kommen dem erstens nicht mehr richtig hinterher und zweitens hat die Politik das Ganze genauso verschlafen. Die Unternehmen wie Facebook oder auch Google warten jetzt auf eine Regelung, die sie auch verstehen. Du kannst mit deutschen Gesetzgebungen, das bringt keinen mehr weiter. Also dafür ist das Ding auch zu groß und dafür ist es auch zu international. Also guck dir Holocaustleugnung an, ist in den USA nicht verboten, bei uns ist es verboten. So, jetzt hat Facebook, Mark Zuckerberg, hat jetzt vor 2 Jahren, nachdem er jahrelang gesagt hat, okay, finde ich auch schlimm, ich bin selber Jude, aber Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut bei uns in den USA, also Holocaustleugnung ist auf Facebook nicht verboten, wir sind ein US-Unternehmen, also bitte. Jetzt hat er sich vor 2 Jahren überlegt, anscheinend haben wir doch einen großen Anteil an dem weltweit wachsenden Antisemitismus, also verbieten wir das auch mal bei Facebook. Das muss man sich mal vorstellen, das ist seine Entscheidung, die persönliche Entscheidung eines Mannes. So mächtig ist er, ja. Das heißt aber, der hat es, beziehungsweise die Firmen haben es eben auch mit total unterschiedlichen Staaten auf diese, die haben es mit der ganzen Welt zu tun, in denen sie operieren. Sprich, die müssen ihre Arbeit machen, aber die Politik muss auch ihre Arbeit machen. Es muss auf internationaler Ebene, muss das vorangehen. Es gibt da jetzt auf EU-Ebene tatsächlich schon konkrete Vorhaben, aber ja, da sagen Staatsanwälte auch, ja, gucken wir mal, ob das in 10 Jahren dann mal soweit ist. Also es sieht alles in allem nicht so richtig gut aus.
Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Es gibt jetzt ja von 2 Journalistinnen vom New Yorker dieses Buch Inside Facebook, wo sie ja auch nochmal beschreiben, wie Mark Zuckerberg am Anfang relativ nonchalant so meinte, naja, also oberstes Ziel ist, wenn ihr jetzt Beiträge irgendwie moderiert und da irgendwie eingreift, wir wollen nicht den nächsten Hitler zulassen. So, das ist. Und ansonsten müsste man nach Gefühl gehen, ne? Und die beiden Journalistinnen haben halt mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Facebook gesprochen, die teilweise auch gesagt haben, sie waren dann selbst selbst total überfordert mit der eigenen Macht, die sie plötzlich hatten und hätten sich eigentlich gewünscht, da irgendwelche Guidelines zu haben, wonach können wir denn wissen, was gelöscht werden muss und was nicht, weil auf einmal standen sie da, wurden mit Inhalten konfrontiert, die sie selbst bewerten mussten, aber nicht wussten, wie sie sie bewerten sollen. Und dann hast du eben einen Zuckerberg an der Spitze, wie du sagst, der eine enorme Macht einfach hat und sich, glaube ich, aber auch ganz lange gar nicht bewusst war, was diese Macht bedeutet. Was er halt wollte, waren möglichst viele Menschen auf seiner Plattform. Aber was passiert dann?
Genau, der war ein Teenie, als er das Ding entwickelt hat. Es ist explodiert und so richtig mitgewachsen ist er da anscheinend am Anfang nicht. Ne? Also man weiß es nicht. Vielleicht ist das auf einer moralischen Ebene nicht oder er hat tatsächlich das Problem lange Zeit unterschätzt. Auf jeden Fall ist es zu viel Macht für einen Menschen. Ja? Mhm. Es gibt ein Buch auch über Facebook, darin schreibt der Autor, wenn Mark Zuckerberg jetzt Präsident eines Staates würde, wäre das für ihn ein Abstieg. Das wäre ein Machtverlust. Der ist jetzt viel, viel mächtiger als Chef von Facebook.
Also das ist wirklich einfach krass. Die Frage ist natürlich auch, wie wir als Medienmacherinnen und Medienmacher mit den sozialen Medien dann wiederum umgehen. Auch darüber schreibst du viel im Buch. Du hast auch Omagate natürlich behandelt. Omagate, was zumindest wir vom WDR direkt wissen, was du damit meinst. Die Geschichte eines Videos, was viral ging und was so ein bisschen am auch einen Shitstorm ausgelöst hat, um es so zu sagen, und wo WDR-intern dann, also viele haben kritisiert, wie WDR-intern dann damit umgegangen ist. Du beschreibst das ja auch bei dir sehr gut. Was sagst du denn, wie sollen wir denn mit Shitstorms zum Beispiel umgehen? Also stellen wir uns vor, jetzt mal ganz allgemeines Beispiel, ich bei mir in 1Live habe was Dummes gesagt in meiner Morningshow und es gibt einen Shitstorm. Was soll ich tun?
Durchatmen. Auf keinen Fall in Aktionismus verfallen. Erstmal das Gespräch mit einer Redaktion suchen. Versuchen rauszufinden, wer steckt dahinter. Ist es eine orchestrierte Aktion? Das ist ja öfter so mal der Fall. Gibt es da eine größere Gruppe, die versucht, Stimmung zu machen? Öffentlich-rechtlich, ja, du bist eine Frau. Da kommt ja einiges zusammen, was vor allem auf, ich sag mal, politisch eher rechts stehender Seite gerne genommen wird zum Anlass, um nochmal gegen die sogenannte Lügenpresse zu schießen. Ja? Und das finde ich die goldene Regel, sich erstmal hinzusetzen und zu gucken, womit haben wir es eigentlich zu tun, mit wem haben wir es eigentlich zu tun, steckt eine Agenda dahinter. Was ist unser Anteil oder wird da wirklich gerade was künstlich aufgeblasen, weil dahinter eine Agenda steckt? So. Und dann kann man sich immer noch abhängig vom Ausgangspunkt überlegen, wie gehen wir damit um? Hast du wirklich totalen Mist gebaut? Hast du wirklich im Sekundenschlaf irgendwas von dir gegeben in der Sendung, wo du denkst, Gott, was war mit mir los? Ja, dann entschuldigst du dich. Oder die Redaktion entschuldigt sich. Und was ich immer wichtig finde, schreibt aber auch noch mal kurz in einem Satz dazu, dass es nichts auf dieser Welt gibt, womit sich Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen rechtfertigen lassen, dass das einfach nicht okay ist. Und dann, glaube ich, habe ich aus meiner Geschichte gelernt, dann muss man es erstmal laufen lassen. Dann muss man es erstmal als Unternehmen, ne? So, wenn das im Berufskontext passiert, dann würde ich es erstmal 1-2 Tage liegen lassen und zusehen, wer sich da eigentlich noch weiter aufregt. Da sieht man nämlich auch noch mal, geht es nur darum, Luft abzulassen? Ist man ein Ventil? Oder ist es dann jetzt auch damit okay für die Leute?
Also durchatmen, schauen, wer eigentlich hinter dem Shitstorm steckt, wer oder was. Du hast dich in deinem Fall ja auch mit der Organisation Hate Aid zusammengetan. Das ist ja eine Organisation, die sich gegen Hass im Netz stark macht.
Genau. Ich war eigentlich schon so weit, dass ich, dass eine gewisse Verdrängungsstärke, die ich besitze, auch tatsächlich griff. Und dann bekam ich aber eine Nachricht von jemandem, der mir schrieb, pass auf, ich bin, wir bauen hier gerade so eine Organisation auf, wir sind noch in den Startlöchern, wir heißen Hate Aid und wir wollen Leute, die Opfer werden von digitalem Hass, unterstützen. Und wenn du möchtest, kümmern wir uns um dich. Wir scannen deine Nachrichten, du musst die nicht nochmal lesen, damit du nicht retraumatisiert wirst. Und in den Fällen, in denen wir glauben, das könnte tatsächlich justiziabel sein, also eine strafbare Handlung, das, was Leute dir da schreiben, gehen wir damit zum Anwalt. Und wenn es dann soweit kommt, finanzieren wir dir die Gerichtskosten. Und solltest du gewinnen, bekommst nicht du das Geld, sondern wir, und damit refinanzieren wir die nächsten Verfahren. Und das habe ich gemacht. So, und ich habe es ja eben schon gesagt, es gibt ja immer noch so ein paar Leute, denen knapp 3 Jahre später einfällt, dass ich da mal was geschrieben habe auf Twitter. Und da sind immer noch ein paar bei, die komplett durchdrehen. Oder auch wenn ich beim Gendern den Glotteschlag verwende, das ist auch etwas, was Menschen unglaublich wütend macht. Und in solchen Fällen wende ich mich bis heute an HateAid und lasse die für mich arbeiten tatsächlich und habe auch ein paar Mal schon Erfolg gehabt vor Gericht.
Du schreibst ja auch im Buch, das Gendern ist da jetzt nicht mit aufgelistet, aber ich habe es in Gedanken direkt mitgedacht. Schreibst du kurz einmal, was so die 3 großen Themenkomplexe sind, die am häufigsten zu Shitstorms und zu großen Diskussionen führen? Es ist einmal Diskussion über Geflüchtete, dann Klimakrise und Corona. Und ich glaube aber mittlerweile wirklich, wir können Gendern mit dazu schreiben, oder? Das ist ja Gendern. Wirklich was, was die Leute hochgradig emotionalisiert. Und ich verstehe mal gar nicht, warum, weil ich mir denke, mach's halt oder mach's nicht. Es zwingt dich keiner. Wäre schön, wenn du mal drüber nachdenkst einfach.
Ja, ja, es ist unglaublich, was ich für Zuschriften kriege, wenn ich gendere. Ich habe das tatsächlich schon eingeschränkt. Also den Glotteschlag habe ich schon eingeschränkt, weil ich teilweise Fernsehbeiträge von 1:30 Länge mache zu wirklich komplexen Themen, ja. Und ich habe keine Lust, dass Leute, die keine Lust haben, wiederum, sich mit komplizierten Themen auseinanderzusetzen, sich nur noch aufs Gendern konzentrieren. Das ist mir zu billig. Das ist mir wirklich zu billig. Dafür mache ich mir nicht die ganze Arbeit und dafür fuchse ich mich nicht in solche Themen rein und versuche, die dann so zu erklären, dass jeder Mensch sie versteht, als dass dann hinterher in den Kommentarspalten, in den Replies es nur ums Gendern geht. Also sorry, dann das müssen die Leute dann woanders machen. Aber ja, also ich habe tatsächlich, lustigerweise sind es ganz oft Leute, die schreiben mir dann ja, die, sage ich mal, jetzt auch nicht super eng befreundet sind mit deutscher Rechtschreibung und deutscher Grammatik, mir aber vorwerfen, ich würde ihre schöne Sprache, Achtung, vergewaltigen. Was ja auch sprachlich und auch vom Bild her völlig drüber ist. Ich glaube auch, es ist einfach jetzt das nächste Schlachtfeld, dass sich Leute mit zu viel Zeit, mit viel zu viel Wut, mit zu viel Zugang zu den sozialen Medien ausgesucht haben, um da ihren Frust abzulassen.
Sag mal, mit deinem Tweet damals, ne? Wenn wir jetzt ja eben auch sehen, 3 Jahre später, Leute melden sich immer noch aufgrund dieses Tweets. Hast du mal überlegt, vor allen Dingen am Anfang, den zu löschen? Oder sagst du da, was ja auch gilt, das Internet vergisst eh nie, bringt ja nichts?
Ja eben, also dafür war er dann ja auch schon zu groß. Ich habe ja, ich habe am selben Abend noch nachgeschaut, ob was passiert ist und dann war nichts. Und ich war zu der Zeit bei meinen Eltern, mit denen ich Weihnachten gefeiert hatte und über Silvester auch da gewesen war und habe da auch das Telefon so ein bisschen 2-3 Tage mal neben mir liegen lassen. Und als ich dann das nächste Mal bei Twitter reingeguckt habe, war da schon die Hölle los. Also da hätte es unglaublich bescheuert ausgesehen, den Tweet zu löschen. Und warum hätte ich ihn löschen sollen? Also wer glaubt, ich hätte tatsächlich ernst gemeint, dass CDU, SPD, FDP, linken Wähler und Wählerinnen Nazis sind. Ja, was hätte der damit angefangen, wenn ich den Tweet gelöscht hätte? Das wäre ein Eingeständnis gewesen. Ne? Das ist ja dann dieses, sie hat sich ertappt gefühlt. Mhm. Nee, da hätte ich keinen Sinn drin gefunden. Ich habe das irgendwann erklärt, weil ich tatsächlich, ich habe am Anfang geglaubt, dass niemand das wirklich denkt, dass ich das ernst meine. Und dann kriegte ich aber aus der Zuschauerredaktion des ZDF die Info, doch Nicole, hier rufen wirklich Leute an, die glauben, dass du das ernst meinst. Und dann habe ich es nochmal klargestellt und habe geschrieben, das war Ironie. Natürlich glaube ich das nicht. Das fände ich den richtigeren Weg, als zu löschen. Ich lösche auch Tweets, ne? So, vor allem, wenn ich wieder mal mit der Faust getippt habe und 50 Fehler in einem Tweet habe, also so Vertipper. Aber normalerweise finde ich, erstens, entweder steht man dazu, was man getwittert hat, oder man kann sich entschuldigen, so, aber löschen, ja, Also das Netzwerk ist ja wirklich nichts.
Du sagst aber ja auch bewusst immer wieder, es wäre für dich auch keine Option, zum Beispiel weniger bei Social Media zu machen.
Nein.
Warum sagst du, ist es eben auch zum Beispiel eben auch für Medienmacherinnen und Medienmacher, aber generell für alle Leute auch wichtig, weiterhin aktiv eben an den sozialen Medien teilzunehmen und sich eben nicht zurückzuziehen und zu sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie hast du es genau beschrieben, Twitter ist die Gosse, nee, warte, wenn...
Wenn Social Media die Gosse ist, dann ist Facebook die Gosse in der Gosse. Naja, also das Teile von Social Media sind mittlerweile völlig vor die Hunde gekommen. Aber ich konzentriere mich natürlich darauf, auch in dem, was ich berichte, weil das einfach mein Thema ist und weil es wahnsinnig wichtig ist. Aber rein quantitativ, das ist ja das Gemeine, rein zahlenmäßig sind ja wir überlegen, die sich benehmen können und die sich auch benehmen wollen. Die anderen sind einfach nur lauter, weil die nicht zurückschrecken vor dieser brutalen Brüllerei. Ja? Social Media ist super praktisch. Es ist ein, finde ich, unverzichtbares Rechercheinstrument mittlerweile für alle Menschen, die als Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Also nicht nur Donald Trump. Ja, also man musste einfach gucken, was Donald Trump twittert, weil er da ja teilweise die News rausgehauen hat, die die ganze Welt angingen. Aber auch andere machen das. Also auch Annalena Baerbock hat sich zum Beispiel, als es um Boris Palmer ging vor ein paar Monaten, zuallererst auf Twitter geäußert und über ein Parteiausschlussverfahren getwittert. Dazu braucht man das schon und es ist ganz gut, wenn man es selber bedienen kann und nicht erst noch die jüngeren Kolleginnen und Kollegen fragen muss, finde ich. Also ich finde tatsächlich, ist es eher peinlich, wenn man heutzutage sagt, ich kann da nicht mit umgehen.
Also auch wir Journalistinnen und Journalisten, wir müssen uns natürlich mit Social Media auskennen und auch wirklich einordnen können, was da eigentlich passiert.
Weil... es gibt ja auch Leute in der Politik, wie zum Beispiel Julia Klöckner. Julia Klöckner, Landwirtschaftsministerin, die kennt sich super aus mit Social Media. Die ist da total aktiv und macht es auch richtig, richtig gut, sowohl Twitter als auch Instagram. Und Julia Klöckner hat sich auch vor 2 Jahren im Sommer mit dem Chef von Nestlé Deutschland vor eine Kamera gestellt und breit in die Kamera gelächelt, als er Werbung für sein Unternehmen gemacht hat, was sein Job ist. So. Und danach gab es wirklich harte Diskussionen auf Twitter und auch anderswo, ob das von ihr so eine gute Idee war, ob sie ihren Job da eigentlich gemacht hat, ja, als Repräsentantin des Volkes. So. Und Julia Klöckner hat ganz schnell zu dem Kniff gegriffen und gesagt, die Hater. So, hat das Ganze also zu einem Shitstorm erklärt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich nicht zu einer Debatte, sondern hat es delegitimiert, indem sie gesagt hat, das sind alles Hater. Das sind also Leute, die da einfach nur mal Dampf ablassen wollen. Es hat nichts mit dem zu tun, was ich da gerade gemacht habe. Und das ist schlau. Das ist schlau. Und unsere Aufgabe ist es dann aber als Presse zu sagen, nee, Moment mal, ich habe es gesehen. Der größte Teil der Antworten, der Reaktionen da ist zwar hart in der Sache, aber im Ton völlig okay. Jetzt lassen Sie uns doch mal, Frau Ministerin, darüber sprechen, was da eigentlich passiert ist. So, also das finde ich ein gutes Beispiel dafür, warum es total wichtig ist, dass wir einordnen können, ist das ein Shitstorm, von wo kommt der, wie ist das Ganze angefangen, was für eine Dimension hat das?
Und gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die einen Shitstorm quasi herbeibeschwören, nur um Schlagzeilen machen zu können. Also das sehe ich gerade so bei boulevardesken Medien, bei zum Beispiel Promi-News-Seiten oder so, wo dann aus 2, 3 negativen Kommentaren unter irgendeinem Instagram-Foto von irgendeiner Künstlerin direkt alle haten sie für dieses Bikini-Pick. Und dann guckst du es dir an und siehst halt, das waren halt 2 Kommentare, 100 waren positiv, aber jetzt machst du da direkt so eine Schlagzeile draus. Also es ist schon ja interessant, wie die ein oder anderen Shitstorme dann herbeibeschwören, aus den unterschiedlichsten Gründen. Lass uns mal noch, haben wir noch ein bisschen Zeit, auch auf deine Arbeit wirklich als Hauptstadtkorrespondentin fürs ZDF in Berlin gucken. Also jetzt heute hast du super viel zu tun, die nächsten Wochen werden mit Sicherheit nicht weniger ereignisreich, weil wir sind kurz vor der Bundestagswahl. Inwiefern wir ihr da tatsächlich bei euch arbeitstechnisch nochmal so richtig Gas gegeben? Kommt ihr da überhaupt nochmal zur Ruhe? Oder ist man da wirklich auch das ganze Wochenende überall nur noch damit beschäftigt, die ganzen 578 Triels zu gucken und die Wahlkampfarenen?
Also es ist schon viel zu tun, klar. Aber wir haben den Job ja auch nicht aufgezwungen bekommen. Es stand ja nicht morgens mal jemand vor der Haustür und hat gesagt, wir sind vom ZDF, kommen Sie bitte sofort mit. Und dann wurden wir an unseren jetzigen Arbeitsplatz verschleppt und haben noch mit Füßen und Händen versucht, uns dagegen zu wehren, sondern wir machen das ja alle, weil wir das lieben, was wir machen. Das heißt, für uns ist das jetzt viel Arbeit, aber es ist auch so ein bisschen wie WM gucken für Fußball begeisterte Menschen, wozu ich überhaupt nicht gehöre. Aber so stelle ich mir das vor. So stelle ich mir eine WM vor, wenn ich für Fußball brennen würde. Das ist, du machst deine Leidenschaft quasi zum Beruf, musst dafür viel arbeiten, aber du würdest es dir ja sowieso angucken. Also gehst du damit noch ein bisschen mehr in die Tiefe und hast eben, und ich glaube, das haben wir alle, kannst deinem Drang nachkommen, Sachen zu erklären. Das ist ja so. Ich habe, bevor ich im Hauptstadtstudio war als Korrespondentin, war ich 4 Jahre lang Krisen- und Kriegsreporterin beim ZDF. Und bin da viel im Ausland gewesen und war nicht nur in Katastrophengebieten, sondern habe auch mal Studiovertretungen gemacht zum Beispiel oder Studios verstärkt. Und bin mit Themen in Berührung gekommen, mit Menschen, mit Beiträgen, die ich selber so nie kennengelernt hätte, wenn ich diesen Job nicht gehabt hätte. Und habe das dann wiederum anderen Menschen, den Fernsehzuschauern zu Hause, versucht näher zu bringen. Und habe immer gedacht, es ist, du kommst, als würdest du jeden Tag in die Schule gehen und jeden Tag ein Referat halten. So. Und das macht natürlich einen totalen Reiz aus. Und dann, wenn ich jetzt das mache, was ich seit jetzt 6 Jahren mache im Hauptstadtstudio, hat das nochmal einen anderen Charakter. Ich bin unter anderem für die AfD zuständig. Das heißt, du weißt mit der Zeit auch, über wen du da berichtest. Du kannst die Codes entschlüsseln. Also wenn Alice Weidel da steht und sagt auf die Frage, ja, was ist denn so ihr Wahlziel? Ja, also ne, Wahlziele gebe ich nie aus, dann weißt du genau, nee, natürlich geben die dieses Mal kein Wahlziel aus, weil sie in den Umfragen für ihre Ansprüche wirklich schlecht dastehen und denen wirklich mittlerweile die Muffe geht, ob es nicht noch schlimmer kommt aus ihrer Sicht. Also das ist ganz grandios, wenn man diese Scharnierfunktion zwischen denen, die da reden und denen, die versucht werden soll, mit so einem Spin zu erreichen, wenn du die erfüllen kannst und sagen kannst, sie sagt es deswegen. Die Lage ist so und so. Mhm. In der Partei erzählt man sich das und das. Ich liebe das sehr. Deswegen, und gerade, naja, und gerade Wahlen sind, vor allem in diesem Jahr, ist ja sensationell spannend. Also von daher, ja, es gibt viel zu tun, aber es macht halt auch wirklich, wirklich Spaß. Es ist total interessant. Ist auch meine erste Bundestagswahl tatsächlich, die ich mitmache. In dem Job.
Und nimm uns mal noch mal mehr mit hinter die Kulissen. Du hast gerade schon gesagt, du musst eben versuchen zu entschlüsseln und den Menschen dann begreiflich zu machen, was Politikerinnen und Politiker da eigentlich sagen, was sie wirklich sagen wollen, was sie intendieren. Wie versuchst du denn quasi die Codes dafür zu knacken? Also ist man da, so stelle ich mir ja vor, dass du jeden Abend irgendwie auch am Networken bist, so dass du deine Quellen irgendwie pflegst, dass du vielleicht hier und da dich auch mit Lobbyisten oder so triffst, mit Insidern. Ist es so?
Also tatsächlich hat man nach einiger Zeit, vor allem bleiben wir mal beim Beispiel AfD, hat man natürlich so seine Leute in der Partei, von denen man weiß, wenn man irgendwo ein Gerücht hört, ruft man die an und die lügen einen dann auch nicht an. Die sagen dann, ja, stimmt, oder die sagen, stimmt nicht. Du weißt auch, das hat jede Partei, die AfD hat das tatsächlich sehr ausgeprägt, die sogenannten Gemäßigten und die Radikalen, die einander nicht mögen. Das heißt, da kannst du eben auch noch mal besser nachspüren, wenn du die Leute aus den Lagern jeweils kennst. Wie ist gerade die Stimmung? In welche Richtung bewegt sich die Partei? Was könnte nach der Wahl passieren? Spalten sich die Gemäßigten ab, die sich selber so nennen? Das muss man immer dazu sagen. Oder übernimmt der sogenannte gemäßigte Teil vielleicht dann doch eher die Oberhand? Und das machst du tatsächlich, genau wie du gesagt hast, indem du Kaffee trinken gehst mit solchen Leuten, auf dem Parteitag zum Beispiel, ne, wo du die ganzen Delegierten in einer Halle hast und dann greifst du dir da mal zwischendurch einen aus, mit dem du eh immer mal wieder Kontakt hast und stellst dich mit dem an einen Kaffeestand, wenn es gerade nicht so spannend ist, was da im Saal passiert und pflegst da weiter deine Kontakte, genau. Das ist ein großer Bestandteil deiner Arbeit, aber es ist einfach auch ganz viel lesen, ganz viel nachfragen und aber auch ganz viel Social Media tatsächlich beobachten. Gerade im Falle der AfD, die sind da ja wahnsinnig aktiv, die haben das total früh für sich entdeckt und das macht auch einen großen Teil unserer Arbeit aus.
Und dann eben das, was du selbst dir erarbeitet hast, was du selbst herausgefunden hast, aufbereiten für die Menschen, auch für junge Menschen. Du moderierst ja auch mit Inside Politics, wo ihr eben versucht, junge Leute eben auch an politische Themen heranzuführen. Hast du das Gefühl, die jungen Leute sind politisch engagierter und kennen sich mehr aus, als weiß ich nicht, vor 10 Jahren zum Beispiel? Jetzt, man kriegt ja manchmal den Eindruck, wenn man dann so zum Beispiel Fridays for Future einfach mal sieht, dass man das Gefühl hat, okay, die sind gerade irgendwie mehr dabei, mehr mit am Start, wollen sich mehr einbringen.
Ich glaube, das muss man echt sehr kritisch sehen. Bleiben wir mal bei Fridays for Future, man hat ja jetzt gesehen, da gibt es ja Studien zu, woher die kommen. Das sind total gebildete aus Akademikerhaushalten oder selber auch schon studierende Leute. Und ich sehe da immer das Risiko, dass das nochmal so eine Spaltung mit verursacht. Ne? Also dass Jugendliche, junge Erwachsene, die diesen Hintergrund nicht haben, diesen Bildungshintergrund sagen, ah, die gehen auf die Straße, für die wird Politik gemacht. Mit uns will keiner, also für uns gibt es da quasi nichts. Wir haben nicht dieses Forum, dass die sich da erarbeitet haben oder dass die haben. Ich bin mir nicht so sicher, ob das nur eine gute Entwicklung ist. Es ist immer gut, wenn Leute sich politisieren, vor allem für demokratische Anliegen eben auf die Straße gehen. Aber das finde ich, muss man echt noch, es ist ein zweischneidiges Schwert.
Oder so ein Rezo-Beispiel zum Beispiel, ne? Also, dass man so das Gefühl hat, irgendwie, auch durch Social Media vielleicht, sind die auf einmal involvierter als vor 10 Jahren.
Rezo und die sozialen Medien generell, ich finde, was Rezo macht, wirklich beachtlich, finde das total interessant und finde es auch teilweise peinlich, wie so etablierte Journalistinnen und Journalisten da teilweise reflexartig in Abwehrhaltung gehen, wenn sie ihn sehen. Ich glaube, das ist ein bisschen Verlustangst, also Macht einzubüßen, Einfluss einzubüßen. Aber auch da muss man sagen, Medienkompetenz ist ein großes Ding. Und ich würde mir wünschen, dass Medienkompetenz von diesem Schuljahr an sofort verbindlich an allen Schulen unterrichtet wird. Und zwar nicht nur in so einer Projektwoche mal, sondern regelmäßig und ein paar Jahre lang, dass das zum Bildungsplan gehört. Denn was ein Rezo da macht, ist wichtig. Der unterfüttert das auch mit Quellen, aber wir sehen ja auch viele, viele andere Dinge, die da rumgeistern, auf YouTube vor allen Dingen. Ja, ist die zweitgrößte Suchmaschine auf der Welt nach Google. Und auch Instagram wird ja von diesen jungen Leuten benutzt als Nachrichtenquelle. Da ist niemand, der das mal gelernt hat. Und das kann dann eben auch schiefgehen. Mensch, das macht Menschen verführbar. Das macht junge Menschen quasi verführbar für Desinformation. Und ich sehe es auch bei älteren Leuten. Auch die sind davon teilweise so überfordert, weil die eben mit Fernsehen und Zeitungen, also mit Redaktionen, die man kann es gar nicht oft genug sagen. Redaktionen haben eine wichtige Aufgabe. Menschen, die als Journalistinnen, als Journalisten arbeiten, haben eine wichtige Aufgabe und die haben ein Handwerk. Ja? Und das haben Menschen, die das bei YouTube machen, eben nicht. Und wenn dann die andere Seite, nämlich die Empfängerinnen, die Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses Handwerk auch nicht beherrschen, nämlich zu unterscheiden, was ist seriöse Information? Wo wurden 2 Quellen benutzt? Ja? Wo ist wirklich ein kritischer Ansatz? Wer ist befangen? Wer ist nicht befangen? Wer versucht es wirklich objektiv zu machen? Dann geht das irgendwann nach hinten los. Das finde ich mega gefährlich für die Demokratie.
Ich habe selbst auf Lehramt mal studiert, also auch zu Ende studiert, habe dementsprechend viele Lehrer, Freundinnen und Freunde und frage da auch regelmäßig, wenn wir uns sehen, nach. Und sprecht ihr denn mal mit den anderen, also mit euren Klassen irgendwie über TikTok oder über Insta oder so? Und meistens kriege ich eher die Antwort, ach, was ist denn jetzt dieses TikTok? Ja. Ach, da kenne ich mich selbst gar
genau,
nicht aus.
Genau, es muss auch in die Lehrerausbildung. Es muss auch in die Lehrerinnen-
genau.
und Lehrerausbildung.
Nicole, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Letzte Frage nur am Wahltag. Wo bist du dann? Wo können wir an dich denken, während wir die Wahlberichterstattung im Fernsehen gucken? Wo werden wir dich sehen?
Ich weiß das noch gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht im Wahllokal. Dafür habe ich schon gesorgt. Ich habe hier meine Briefwahlunterlagen liegen, weil ich immer Angst habe vor Quarantäne. Die droht ja immer, so kann ja immer mal passieren. Und das Schlimmste für mich wäre tatsächlich, nicht wählen zu gehen. Also ich werde von unglaublich vielen Leuten dieses Jahr gefragt, von so vielen wie noch nie, sag mal, wen wählen wir denn dieses Jahr? Ich habe noch nie so viele ratlose Gesichter in dieser Frage um mich herum gehabt. Und ich kann das auch verstehen. Ich kann auch Leute verstehen, die politikverdrossen sind. Ich kann aber niemanden verstehen, der oder die nicht wählen geht.
Aber wen wählen wir? Ich habe tatsächlich auch noch meine Unterlagen hier liegen. Ich habe mein Kreuzchen noch nicht gemacht. Ich bin auch immer noch unentschlossen. Aber es ist spannend zu sehen, dass eben, und das ist ja jetzt auch neulich nochmal mit Zahlen durch die Medien gewabert, wie unfassbar viele dieses Jahr Briefwahl machen. Und ich glaube tatsächlich, Quarantäne ist das eine Ding, warum man es macht. Ich tatsächlich bin selbst im Urlaub an dem Sonntag, deswegen mache ich Briefwahl. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen spannenden Wahltag dann.
Danke.
Und weiterhin viel Erfolg bei allen Berichten, die du machst. Ich drücke dir die Daumen, dass es sobald nicht wieder so einen riesigen Shitstorm gibt. Dein Buch auf jeden Fall wirklich sehr, sehr spannend, habe ich sehr gerne gelesen. Und wenn es dann irgendwann tatsächlich Medienkunde als Unterrichtsfach gibt an der Schule, weißt du, dann können sie das ja auf den Lehrplan schreiben.
So, da sehe ich mich.
Nicole, alles Gute dir und liebe Grüße nach Berlin.
Danke, schönen Urlaub.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt den Podcast hier gerne abonnieren. Dann bekommt ihr die neuesten Folgen immer direkt. Fragen, Feedback, Kritik könnt ihr mir gerne über Insta, Facebook oder Twitter schicken. Aber bitte nicht brüllen.